Dann wollen wir jetzt zum Osterfest einen Abschnitt betrachten aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 21. Ich lese die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nicht zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wenn wir uns die Osterberichte in den Evangelien durchlesen, dann stoßen wir auf die erfreuliche Tatsache, dass es dem Herrn nach seiner Auferstehung zunächst einmal um seine Jünger zu tun ist. Er kümmert sich um seine Jünger, und sie hatten es auch bitter nötig. Über seine Jünger und über seine Gemeinde erreicht er dann später die Welt, diejenigen, die noch errettet werden sollen. Das ist auch heute noch so. Der Herr Jesus, als der auferstandene Herr, sorgt zunächst einmal für seine Gemeinde und rüstet sie zu, und dann versucht er, oder er tut es, er erreicht über seine Gemeinde dann die Welt. Es ist schön zu lesen, wie er sich in Sonderheit um einen Petrus kümmert, der so schwer und so bitter versagt hat. Er tröstet eine Maria Magdalena, er bringt einen Thomas zurecht, der so sehr abhängig ist vom Sichtbaren, und führt ihn zum Glauben, am achten Tag übrigens, bringt also etwas ganz Neues hinein in das Herz und Leben des Thomas. Thomas bekommt eine extra Behandlung vom Herrn Jesus. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Er unterweist die Emmaus-Jünger in der Schrift und beweist ihnen aus der Schrift des Alten Testamentes heraus, dass Jesus, dass der Messias leiden und auferstehen würde dann. Und er gibt ihnen den Missionsbefehl: Geht hin in alle Welt, verkündige das Evangelium aller Kreatur, aller Schöpfung. Er kümmert sich also zunächst einmal um seine Jünger. Und so haben sie hier zum dritten Mal, wie wir lesen in Vers 14, eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, zumindest einige unter ihnen. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias, Und dann werden einige Jünger genannt. Er offenbarte sich aber so, es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Ohne die geschichtliche Tatsache der leiblichen Auferstehung Jesu von den Toten wäre alles menschliche Dasein und alles Wirken für Gott, auch unsere Versammlung hier heute Morgen, völlig vergeblich, völlig sinnlos, völlig umsonst. Wäre Christus nicht wahrhaftig von den Toten auferstanden, dann hätte die christliche Gemeinde all die Stürme in den vergangenen Jahrhunderten wahrscheinlich gar nicht überlebt. Es gäbe möglicherweise gar keine Gemeinde mehr, keine christliche Gemeinde. Und die Tatsache, dass es heute Gemeinde Jesu überhaupt noch gibt, hin und her in dieser Welt, ist schon ein Beweis dafür, ein sichtbarer Beweis dafür, dass Jesus nun tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dass es sich dabei um eine geschichtliche Tatsache handelt. Er hat der Sünde die Macht genommen, er hat dem Tode die Macht genommen, er hat die Hölle überwunden, er ist der Sieger von Golgatha. Es ist uns vielleicht, als ich diesen Text vorgelesen habe, aufgefallen, dass von 153 Fischen die Rede ist, die Jünger hier gefangen haben. Und viele haben sich darüber Gedanken gemacht und sich den Kopf zerbrochen, was hat es auf sich mit dieser Zahl 153, und kamen auf die unterschiedlichsten Deutungen. Nun, es mag sein, dass diese Zahl 153 auch einen symbolischen Wert hat, aber ich denke, Johannes hat doch wahrscheinlich diese Zahl erwähnt, um uns deutlich zu machen, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Das haben wir uns nicht eingebildet. Wir haben sogar die Fische gezählt. Die Fische, die wir gefangen haben damals, als der Herr uns gesagt hat, werft das Netz zur Rechten eures Bootes aus. Und wir taten einen großen Fang. Wir haben die Fische selbst gezählt. Es waren 153. Es handelt sich also nicht um irgendeine Einbildung, die wir gehabt haben, sondern es handelt sich hier um eine Tatsache. Jesus ist tatsächlich und wahrhaftig von den Toten auferstanden, leiblich von den Toten auferstanden. Man versucht, die Auferstehung Jesu ja immer wieder auch ganz anders zu deuten. Jesus sei den Jüngern im Geist erschienen oder sie hätten Visionen gehabt. Manche gehen sogar so weit und behaupten, die Jünger hätten Halluzinationen gehabt, die allerdings immer nur an einem bestimmten Ort gebunden sind. Solche Erscheinungen sind an einen ganz bestimmten, konkreten Ort gebunden. Aber wir lesen in den Evangelien, dass der Herr Jesus seinen Jüngern einmal hier und einmal dort erschienen ist. Und zwar leiblich. Das waren ganz reale Erscheinungen, also leibliche Erscheinungen, die die Jünger mit dem Herrn Jesus Christus gehabt haben. Das ist zunächst einmal ganz, ganz wichtig. Und die Jünger sind Zeugen der Auferstehung Jesu. Wenn wir also sagen, zu Ostern, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, dann haben wir festen Boden unter den Füßen. Der Apostel Petrus sagt zu Pfingsten, ich lese das einmal, Kapitel 2, in Versen 30 bis 32. Da er nun ein Prophet war, die Rede ist von David, und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt. Er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Das heißt also, David hat hier prophetisch die Auferstehung Jesu vorausgesagt. Und nun fügt Petrus hinzu, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Das ist nun tatsächlich geschehen, dessen sind wir alle Zeugen. Wir sind Zeugen der leiblichen Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Nun, hier wird uns eine der Begegnungen geschildert, die Jesus mit seinen Jüngern gehabt hat. Und dabei erinnert Jesus seine Jünger an einige wichtige Grundsätze des Reiches Gottes. Und er will auch uns heute Morgen daran erinnern. Zunächst einmal die Situation. Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, sie sollten sich in Galiläa versammeln. Dort wollte er ihnen begegnen. Und Petrus kam nun auf den Gedanken, fischen zu gehen. Sie mussten sich ja in der Zwischenzeit auch wieder selbst ihren Unterhalt, ihren Lebensunterhalt verdienen, für ihren Lebensunterhalt sorgen. Das war während der Zeit, als sie mit Jesus unterwegs waren, nicht nötig gewesen. Der Herr hatte für sie gesorgt. Nun aber mussten sie das selbst wieder in die Hand nehmen. Und da sagt Petrus zu den anderen Jüngern, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Es war also eine total frustrierende Erfahrung, die die Jünger hier machen mussten. Sie fingen keinen einzigen Fisch. Ein Mann namens Thomas berichtet in dem Buch Das Land der Bibel Folgendes. Bestimmte Fische werden nur nachts gefangen. Es ist ein wunderbarer Anblick, wenn die Boote mit brennenden Fackeln über den glitzernden See dahingleiten. Es handelt sich um den See Tiberias oder um den See Genezareth. Und die Männer eifrig Ausschau halten. Sobald sie ihre Beute erspähen, werfen sie blitzschnell die Netze aus oder schleudern mit dem Speer nach ihnen. Oft kehren die Männer morgens, aber auch verdrossen in den Hafen zurück, weil sie sich die ganze Nacht vergeblich abgemüht haben. So war das hier bei den Jüngern. Die ganze Nacht hatten sie sich vergeblich abgemüht. Und dass sie dann doch noch einen großen Fischzug tun durften, das verdankten sie ausschließlich der Barmherzigkeit des auferstandenen Herrn. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder oder Kindlein, habt ihr nicht zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Später heißt es dann noch, Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153, und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Da hatten also doch noch einen großen Fischzug. Der Herr Jesus Christus, der auferstandene Herr, will seine Jünger durch dieses Ereignis und durch die Begegnung mit ihnen zunächst einmal an ihren eigentlichen Auftrag erinnern. Das ist das Erste. Der Auftrag der Jünger. Was war denn der Auftrag der Jünger? Woran erinnert uns dieses Ereignis, diese Begegnung des Auferstandenen mit seinen Jüngern? Nun, wir lesen ein ähnliches Geschehnis in Lukas Kapitel 5. Da hat Petrus das schon einmal erlebt, dass die Jünger die ganze Nacht gearbeitet hatten und hatten keinen einzigen Fisch gefangen. Und dass dann der Herr zu ihnen sagt, fahrt hinaus auf die Mitte des Sees und werft das Netz aus. Und dann sagt Petrus, auf dein Wort hin, Herr, wollen wir es tun. Und dann haben sie viele Fische gefangen. Sie werden also noch einmal erinnert an dieses Geschehnis. Und in Zusammenhang mit diesem Ereignis hatte Jesus zu Petrus gesagt, ich will dich zum Menschenfischer machen. Und genau das ist es, was Jesus seinen Jüngern hier ganz neu nach seiner Auferstehung noch einmal sagen will. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das wird euer Auftrag sein in dieser Welt. Menschen für mich zu fischen. Das Netz des Evangeliums auszuwerfen. Und Menschen für mich zu gewinnen. Und das ist bis in unsere Tage hinein der Auftrag der Gemeinde Jesu. Es geht zunächst immer wieder einmal darum, Gemeinde Jesu auszurüsten, Gemeinde Jesu zu stärken, im Glauben zu gründen, in den Tatsachen, in den Wahrheiten der Heiligen Schrift zu festigen. Aber dann hat die Gemeinde immer wieder auch diesen großartigen Auftrag, das Netz des Evangeliums auszuwerfen und andere für Christus zu gewinnen. Das ist auch unsere Aufgabe hier in Wuppertal. Oder dort, wo ihr zu Hause seid, Menschen mit dem Evangelium, mit dem Herrn Jesus Christus, mit der frohen Botschaft von der Erlösung durch sein Blut zu konfrontieren, sie einzuladen, zu Jesus zu kommen, um bei ihm Vergebung der Sünden und ewiges Heil zu empfangen. Das ist bis in unsere Tage hinein der ganz entscheidende Auftrag, den die Gemeinde Jesu wahrzunehmen hat. Und das ist etwas, was wir nicht gezwungen tun, was wir nicht unter dem Druck eines Gesetzes tun, was für uns keine lästige Pflicht sein muss, sondern das ist etwas, wozu uns der Heilige Geist antreibt. Unsere Glaubensväter sagten, gerettet sein bringt Rettersinn. Das heißt also, wenn ich selbst erlebt habe und erfahren habe, was das bedeutet, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist und auferstanden ist von den Toten, dann drängt mich der Heilige Geist dazu, auch anderen diese wunderbare und herrliche Botschaft des Evangeliums zu bezeugen. Dann gibt er uns hier und da auch Möglichkeiten dazu. Der Geist Gottes drängt uns dazu. Die Liebe Christi drängt uns dazu. Wir beten darum, dass Menschen noch errettet werden und dass der Herr uns hier auch im Wuppertal noch eine offene Tür schenkt für sein Wort. Sowohl unter den Gläubigen als auch unter den Ungläubigen. Das ist unser Verlangen. Wenn wir keinen Blick mehr dafür haben, dann machen wir uns schuldig. Das allerdings müssen wir auch sehen, dass wir eine große Verantwortung haben für die Menschen um uns herum. Das soll uns nicht, um es noch einmal zu betonen, unter einen gesetzlichen Druck stellen, aber die Verantwortung haben wir. Damit dürfen wir zu Jesus kommen und dürfen sagen, Herr, gib Gnade, dass ich dieser Verantwortung auch in meinem Umfeld Rechnung trage. Es gibt im Alten Testament eine schöne, interessante Geschichte, wir lesen sie im 2. Königebuch, Kapitel 7, von 4 Aussätzigen. Von 4 Aussätzigen, die sich aufgemacht hatten in das Lager der Feinde Israels, um dort doch noch in irgendeiner Weise überleben zu können. In die Stadt durften sie nicht hinein als Aussätzige und sie hatten nichts mehr zu verlieren, also wollten sie sich aufmachen zum Lager der Feinde, und dachten, vielleicht können wir uns da noch irgendwie über Wasser halten. Und als sie dort zu dem Lager kamen, da machten sie die überraschende Feststellung, dass die Feinde alle geflohen waren. Und dann gingen sie in die Zelte hinein. Und dann nahmen sie alles, was sie kriegen konnten. Und plötzlich hielten sie inne. Und einer sagte zu den anderen, das ist nicht recht, dass wir so handeln. Wir haben ja eine großartige Entdeckung gemacht. Und jetzt geht es darum, dass wir diese Botschaft an die anderen weitergeben. Sonst machen wir uns schuldig. Und dann gehen sie hin und sagen den anderen, dass die Feinde geflohen sind und Gott schenkt großes Heil. Es wird ihnen also bewusst, wir haben etwas Großartiges jetzt erlebt und wir haben eine wunderbare Botschaft für die anderen und die sind wir ihnen schuldig. Und so sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, ich bin ein Schuldner, sowohl der Juden als auch der Heiden. Und so sind wir auch Schuldner der Menschen um uns herum. Wir haben diese herrliche Botschaft gehört und wir durften zum Glauben an Jesus kommen, so es denn nun wirklich geschehen ist. Und so haben wir die Verantwortung, auch anderen diese herrliche Botschaft weiterzugeben. Und zwar jeder in seiner speziellen Art und Weise. Wir sehen, dass Petrus seine Art hat, und dass auch Johannes seine Art hat. Besonders bei Petrus können wir es beobachten, dass er ein ganz spezielles Temperament hat. Wir sehen, wie der Heilige Geist dann später auch dieses Temperament gebraucht. Er ist ja der, der immer wieder und immer wieder die Initiative ergreift. Er ist, so möchte man sagen, auch der Wortführer. Immer vorneweg. Auch hier, dass nun die Jünger sich aufmachen, um fischen zu gehen, das ist darauf zurückzuführen, dass Petrus den Anfang gemacht hat. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen, und dann schließen sich die anderen an. Und so sehen wir in den Evangelien, dass uns immer wieder genau das von ihm berichtet wird. Er ist dann auch der Erste, der ins Grab hineingeht, in das leere Grab hineingeht. Johannes bleibt draußen stehen, guckt zwar hinein, aber bleibt stehen, um sich nicht zu verunreinigen. Petrus geht ins Grab hinein, überwindet diese kultischen Vorschriften. Wir würden heute sagen, überwindet die Tradition. In seiner Liebe zum Herrn, in seinem Eifer für ihn, ist er immer vorneweg. Lasst uns Hütten bauen. Dir eine, Elia eine, Mose eine. Das kommt aus dem Munde des Petrus. Oder aber auch mit anderem Vorzeichen her, das widerfahre dir nur nicht. Und der Herr Jesus muss ihn zurechtweisen. Tja, und dann macht er zu Pfingsten den Anfang. In seiner Pfingstpredigt werden die Herzen geöffnet für die Juden und im Hause des Cornelius für die Heiden. Also wir sehen, immer wieder gebraucht Gott diese Art des Petrus. Gott gebraucht ihn als den, der den Anfang macht. Er ist der, der immer vorweg ist. Im Unterschied zu Johannes beispielsweise. Johannes hat als erster die rechte Erkenntnis. Das ist typisch für Johannes. Als der Herr Jesus Johannes und seinen Bruder in die Nachfolge ruft, trifft er sie gerade beim Flicken der Netze an. Das hat uns etwas zu sagen. Und das beobachten wir dann später in seinen Briefen. Johannes flickt die Netze, er bessert sie aus, er führt zurück zum wahren Evangelium. Das ist etwas, was wir heute auch nötig haben, dass die Netze geflickt werden, dass man nicht nur Netze auswirft, die zerrissen sind, gar kein rechtes Evangelium mehr, sondern dass das rechte Evangelium verkündigt wird, auch evangelistisch verkündigt wird. Und so ist Johannes der Mann, der immer wieder die rechte Erkenntnis hat. Auch hier erkennt er den Herrn zuerst. Und dann sagt er das dem Petrus weiter und Petrus macht sich in seinem Eifer sofort auf, um dem Herrn zu begegnen, springt ins Wasser hinein. Ja, so gebraucht Gott also jeden seiner Jünger und Jüngerinnen in seiner ganz speziellen Art. Ich wurde noch einmal erinnert an den ehemaligen Direktor, Pastor Affeld, Direktor der Evangelischen Gesellschaft. Er hat uns gesagt, ich habe mich in meinem ganzen Leben immer schieben lassen. Immer schieben lassen. Das heißt, ich habe mir die Aufgaben nicht selbst herausgesucht, sondern im Gegenteil, der Herr musste mich da hineindrängen, auch in die Leitung der Evangelischen Gesellschaft. Und dann dachte ich an einen Missionar namens Samuel Hebig, der es gar nicht mehr abwarten konnte, in die Mission zu gehen, und Gott musste ihn bremsen. Den einen muss Gott schieben, den anderen muss Gott bremsen. Ganz unterschiedlich. Das, was im Grunde genommen für Gemeinde Jesu eine große Bereicherung ist, das ist für uns immer wieder ein großes Problem. Leider ist das so. Das hängt mit unserer sündigen Natur zusammen. Wir möchten gerne, dass alle so sind wie wir. Das wäre schrecklich, wenn sie alle so wären wie wir. Wir sollten doch die Vielfalt der Begabungen und auch der Arten und auch der Temperamente in der Gemeinde Jesu wahrnehmen und ihnen Rechnung tragen und uns darüber freuen, dass sie so unterschiedlich sind, die Glieder am Leibe Christi. Eine große Vielfalt und alle Originale. Das ist etwas, was wir lernen dürfen hier, auch aus diesem Abschnitt. Also alle ziehen wir am Netz des Evangeliums, aber alle sind wir in irgendeiner Weise unterschiedlich, alle Originale. Und wir wollen auch andere gar nicht kopieren. Das führt zu nichts. Wir können von anderen lernen und können das auf uns und auf unsere Art übertragen. Aber kopieren, das wollen wir nicht. Von vielen Menschen muss man nun leider sagen, sie sind als Originale geboren, aber starben als Kopien. Das sollte man von uns nicht sagen, sondern jeder sollte so sein, wie er ist und sich dann vom Heiligen Geist heiligen lassen und gebrauchen lassen in seiner Art. Das ist also das Erste, wir werden hier erinnert an den Auftrag, den wir haben. Alle miteinander wollen wir ziehen am Netz des Evangeliums, um Menschen noch für Jesus zu fischen. Das Zweite, woran der Herr sie hier erinnern will, ist, ohne mich könnt ihr nichts tun. Gar nichts. Sie waren doch erfahrene Fischer. Wie manches Mal waren sie auf dem See gewesen und hatten Fische gefangen. Vielleicht hatten sie auch schon mal die Erfahrung gemacht und hatten nichts, aber auch gar nichts gefangen. Das kann durchaus sein. Zumindest in Lukas 5 wird uns das berichtet. Ob das sonst noch mal der Fall gewesen ist, wissen wir nicht. Aber an sich waren sie doch erfahrene Fischer und machten nun diese frustrierende Erfahrung. Fingen keinen einzigen Fisch. So kann uns das auch gehen im Reiche Gottes, in unserer persönlichen Arbeit, in dem, was Gott uns anvertraut hat, dass wir einfach keinen Erfolg haben im Augenblick. Wir geben uns Mühe, wir quälen uns vielleicht ab, aber keinerlei Ergebnisse, die uns zufriedenstellen könnten. Solche Erfahrungen haben sie alle gemacht im Reiche Gottes. Immer wieder mal. Das sind schmerzliche Erfahrungen, denn wir alle möchten gerne Erfolg haben von Natur. Es sind schmerzliche Erfahrungen, es sind aber doch auch heilsame Erfahrungen. Es sind Erfahrungen, die uns demütigen und die uns das eine bewusst machen sollen. Es kommt nicht auf unsere Fähigkeiten an. Es kommt nicht auf unser Vermögen an, sondern es kommt darauf an, dass der Herr durch uns wirken kann. Dass er etwas tun kann. Der Herr wird es für mich vollführen, so lesen wir in dem Psalm. Und das lernt man dann manchmal nur auf schmerzliche Art und Weise. Aber es ist wichtig, das zu lernen. Hüte dich vor Selbstüberschätzung. Meine ja nicht, du hättest die Dinge im Griff. Was es auch immer ist, was du zu tun hast. Meine ja nicht, du hättest die Dinge im Griff. Wir haben das im Passionsgeschehen bei Petrus beobachtet. Petrus, der meinte, und wenn sie dich alle verlassen, ich werde dir treu bleiben. Und die anderen Jünger, die sagten Ähnliches, so lesen wir. Alle meinten sie, das ist unmöglich, dass wir dich im Stich lassen. Das kann gar nicht sein. Und dann machten sie diese ganz, ganz bittere Erfahrung, dass sie versagten und ganz besonders eben ein Petrus. In allen Evangelien wird uns das berichtet. Warum denn eigentlich? Weil das so wichtig ist. Weil das so wichtig ist, dass wir es lernen, von uns selbst wegzusehen auf Jesus und ihm zu vertrauen und nicht uns selbst. Runterzukommen immer wieder von unserem hohen Ross, auf dem wir allzu gerne sitzen, wegzukommen von der Selbstüberschätzung. Und der Herr möchte gerne, dass wir ihm unsere Lehre bekennen. Spricht Jesus zu ihnen, ist ein wunderbares Wort hier, spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nicht zu essen? Kinder, Kindlein, so sagt er. Genau dasselbe Wort gebraucht Johannes dann in seinen Briefen. Kindlein. Also eine zärtliche Anrede, so möchte man sagen. Habt ihr nicht zu essen? Und dann muss Petrus zugeben. Und die anderen auch. Nein. Genau das ist es, was Gott aus unserem Munde und aus unserem Herzen immer wieder hören will. Hast du mir was zu bringen? Nein. Vermagst du etwas? Nein. Dass wir ihm doch unsere Lehre bekennen. Oder, um in einem alttestamentlichen Bild zu sprechen, dass wir ihm die leeren Gefäße bringen, nicht volle Gefäße. Leere Gefäße möchte der Herr Jesus haben, um sie mit seiner Kraft und mit seiner Herrlichkeit zu füllen. Und darum sagt der Apostel Paulus dann später, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Unser Problem ist nicht mangelnde Stärke, sondern unser Problem ist mangelnde Schwäche. Dass wir oft zu stark sind für den Herrn. Ich wurde an das erinnert, was ich einmal bei Baxin gelesen habe, in einer kurzen Biografie. Baxin war ja ein gesegneter Verkündiger des Evangeliums. In Indien hat viele, viele Gemeinden dort gegründet. Gott hat ihn in wunderbarer Weise gebraucht. Und er erzählt, wie er versuchte, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und es gelang einfach nicht. Es klappte einfach nicht. Und er machte sich auf den Weg und dieses und jenes. Und der Herr hat alles durchgestrichen, bis er am Ende war. Bis er mit seinem Latein am Ende war. Genau das ist es, was Gott auch bei uns immer wieder wirken will. Dass wir mit unserem Latein am Ende sind. Dann kann Gott beginnen. Dann kann er etwas tun. Und so war es auch bei Baxin. Und so ist es hier auch bei den Jüngern. In dem Augenblick, wo sie am Ende sind, wo Petrus und die anderen Jünger sagen müssen, nein, wir haben nichts, keinen einzigen Fisch gefangen, da offenbart der Herr Jesus Christus, als der Auferstandene, seine Herrlichkeit. Und da ist seine Hilfe ganz nah. Ihr Lieben, da wo wir im Gebet vor Gott stehen und sagen, Herr, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß auch gar nicht, wie du die Situation beurteilst, in der ich mich im Augenblick befinde. Ich weiß das nicht. Ich habe dir nichts zu bringen. In mir selbst wohnt nichts Gutes. In dem Augenblick dürfen wir wissen, die Hilfe ist ganz nah. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Das ist dein und mein Problem immer wieder, dass wir keinen Blick dafür haben, dass Jesu Hilfe ganz nah ist. Da, wo du am Ende bist, ist der Herr ganz nah als der auferstandene Herr und seine Hilfe ist nah. Und das sehen wir doch an diesem Text. Nun fass das auch. Glaub doch dem Wort. Wende das einmal an auf deine persönliche Situation. Ich weiß ja nicht, in welch einer Krise du im Augenblick steckst. In welch einer konkreten Not. Das ist mir heute Nacht noch einmal so wichtig geworden, dass es darum geht, die biblischen Wahrheiten auf unsere persönliche, konkrete Situation anzuwenden. Nicht nur so allgemein als gültig anzusehen und darauf zu beziehen, sondern auf unsere persönliche, konkrete Situation, in der wir uns befinden. Tu das doch bitte. Des Herrn Hilfe ist ganz nah, der Herr steht hier am Ufer. Dann greift er ein. Er greift ein, wenn wir ihn am nötigsten brauchen. Er hat einen Ausweg geschaffen aus dem Tode, ihr Lieben. Der Herr ist auferstanden von den Toten. Bedenken wir, was das bedeutet. Das heißt, alle Probleme sind überwunden. Auch dein ganz spezielles Problem ist bereits überwunden. Der Herr Jesus ist damit fertig geworden. Der Stein ist weggewälzt vom Grab. Glaube das, vertraue darauf. Und dann wirst du sehen und erleben, wie Gott wunderbar eingreift. Also, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und die Hilfe des Herrn Jesus ist dann besonders nah, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind. Das ist die Lektion, die der Herr Ihnen hier noch einmal beibringen will. Eine ganz, ganz wichtige Lektion zum Bau des Reiches Gottes. Und das Letzte, das Größte möchte man sagen. Das Größte im Reich Gottes, die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Nicht für ihn etwas zu tun, ist auch wichtig. Wir haben ja diesen Auftrag, darüber haben wir gesprochen. Sondern mit ihm selbst, mit seiner Person, mit ihm, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, Gemeinschaft zu haben und zu pflegen. Das ist das Größte, meine ich auch hier in diesem Text, in diesem Abschnitt. Das lesen wir in Vers 12, nachdem er Herr Jesus alles vorbereitet hat, ein Feuer gemacht hat. spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Kommt und haltet das Mahl. Der Herr Jesus lädt dich ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und das ist das Kostbarste, was es überhaupt gibt. Besonders, wenn wir müde und leer sind. Was bedeutet das denn, hier das Mahl? Das bedeutet doch, dass sie gestärkt werden sollen. Zunächst mal körperlich. Aber was bedeutet das für uns im geistlichen Sinne? Dass der Herr Jesus uns im Glauben stärken will, immer wieder und immer wieder neu, in der Begegnung mit ihm, in der Gemeinschaft mit ihm. Und vielleicht braucht das jemand unter uns heute Morgen ganz besonders. Eine ganz neue Begegnung mit dem Herrn. Ganz neu den Zuspruch zu hören: Mein Kind, denken wir noch einmal hier an die Anrede in Vers 5, spricht Jesus zu ihnen: Kinder, Kindlein. Dass man das ganz persönlich mal wieder hört: Ich bin Gottes Kind, Gottes geliebtes Kind. Die Hauptaufgabe, die wir haben, ihr Lieben, ist, uns von Gott lieben zu lassen. Es ist etwas Großes, wenn ein Mensch sagen kann: Ich habe den Herrn Jesus lieb. Und in ihm und durch ihn habe ich den himmlischen Vater lieb. Aber es gibt etwas Größeres. Und das ist, dass Gott uns lieb hat. Das ist das Größere. Gott hat mich lieb. Ich bin sein Kind. Und so hat Pastor Kölling einmal gesagt: Sei erst Gottes Kind, dann Gottes Diener. Das ist also unsere Hauptaufgabe, uns von Gott lieben zu lassen und immer wieder aufs Neue zu bedenken: Der Herr Jesus hat ein unendliches Verlangen danach, mit mir Gemeinschaft zu haben. Nimm mal diesen Satz mit nach Hause in die Stille. Und dann prüf dich einmal, ob du es so fassen kannst. Es ist nämlich tatsächlich unfassbar, zunächst einmal unfassbar, dass der Herr Jesus Christus ein unendliches Verlangen danach hat, mit mir, sündigen Menschen, Gemeinschaft zu haben. Er hat mich doch überhaupt nicht nötig. Er, der Himmel und Erde geschaffen hat, das Meer und alles, was darin ist. Er, dieser große und gewaltige Gott. Er, der sich selbst genügt. Er hat mich doch nicht nötig. Und doch, ich fehle ihm. Er möchte Gemeinschaft mit mir haben, weil er mich liebt. Was hat er am Kreuz gesagt? Mich dürstet. Nun, verstehen wir das einmal geistlich, im übertragenen Sinne. Mich dürstet. Wonach dürstet denn den Herrn? Nun, nach dir. Mit dir Gemeinschaft zu haben. Er möchte für dich sorgen. Er möchte für dich da sein. Er möchte dir den Zuspruch seines Wortes geben. Er möchte dich trösten. Er möchte dir sagen, dass er dich lieb hat. Unendlich lieb hat, sodass er sein Leben für dich gelassen hat. Und dich gereinigt hat von allen deinen Sünden. Das möchte er dir immer wieder sagen. Ist es nicht so, auch wenn Menschen sich untereinander lieb haben, dass sie das immer wieder mal aussprechen müssen, dürfen, dass man das immer wieder auch mal hören möchte? Ich hab dich lieb. Oder der andere sagt es einem. Und man staunt darüber. Wie ist das möglich, dass der andere mich lieb hat? Wo man manchmal so hässlich ist in seinem Wesen. Oder denken wir nur an die Liebe unserer Eltern zu uns. Die unsere Eltern zu uns gehabt haben. Das kann man gar nicht erklären. Ja? Sie lieben und lieben und lieben. Ganz egal, welche Wege wir gegangen sind in der Vergangenheit. Sie hörten nicht auf, uns zu lieben. Und so ist es, das ist nur ein schwaches Bild. So ist es mit der Liebe Gottes zu uns. Wie er geliebt hatte die Seinen, so liebte er sie bis ans Ende. Der Herr Jesus kann nicht anders, als dich zu lieben. Und das lernen wir aus dieser Begegnung her. Also das ist das Größte. Kommt und haltet das Mahl. Es war also die dritte Begegnung, so lesen wir hier am Schluss. Das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Sie brauchten diese Begegnung, diese sichtbare Begegnung, um Zeugen der leiblichen Auferstehung Jesus sein zu können. Sie brauchten sie auch, um getröstet zu werden, um gestärkt zu werden. Diese sichtbare Begegnung haben wir nicht mehr, aber eine unsichtbare Begegnung durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, das er in unsere Herzen hineingegeben hat. Ja, der Auferstandene ist alle Tage bei uns und wohnt sogar in uns durch den Glauben, wie Paulus sagt. Wir dürfen täglich Gemeinschaft mit ihm haben und immer wieder auch seine wunderbare Durchhilfe erfahren. Amen.